Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die Computerspielbranche ist ein gigantischer Markt geworden, weil immer mehr Menschen eben spielen wollen. Derzeit läuft ja die Gamescom, die große Messe, und dazu passt nun unser literarischer Ausflug in eine gespenstische Computer-Gaming-Welt mit Erebos, der Jugendroman-Saga von Ursula Posnanski. Die Österreicherin hat damit nicht nur Jugendliche fasziniert, die zwei ersten Erebos-Bände millionenfach verschlungen haben, längst zählen auch erwachsene Leserinnen und Leser zu den Fans. Auch ich bin angefixt von dieser Geschichte, die so viel über unsere digitalen Zeiten und Gefahren erzählt. Jetzt also schlägt Erebos wieder zu im dritten Teil und seien Sie gespannt auf die Schöpferin des Spektakels. Ursula Posnanski ist unser Gast. Und damit, Herr, seien Sie alle herzlich begrüßt zu dieser Lesart. Es ist wieder da. Auf dem Computer, auf dem Smartphone und in der realen Welt. Du hast nur eine Chance, ihm zu entkommen, Erebos. Und wenn Sie jetzt denken, was redet der Scholl da für Zeug zusammen, dann fühlen andere und bestimmt sehr viele, die uns jetzt zuhören, wohlig gruselige Schauer. Denn sie wissen, dass hier von einem Millionen-Mega-Bestseller die Rede ist, den die österreichische Autorin Ursula Posnanski auf dem Gewissen hat. 2011 bekam sie den Jugendliteraturpreis gleich für den ersten Band. Seitdem wurde sie bis heute fast jedes Jahr für weitere Bücher ausgezeichnet und wie geschnitten Brot wird sich wohl auch die jüngste Tat verkaufen. Erebos 3 ist seit kurzem auf dem Markt und wir sind jetzt in Wien verbunden mit Ursula Posnanski. Guten Tag, willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Auf dem neuen Band, schön schwarz-gruselig gestaltet in einer Sonderedition mit zwei finsteren Augen. Da steht nicht mal Ihr Vorname, sondern nur in Blockschrift Posnanski. So wird man eine Marke, ne? Der neue Posnanski. Alles klar, ne? Schon toll, oder?
Ja, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass mein Name jetzt nicht so super häufig ist. Aber hat sich jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, so 5, 6 Jahren durchgesetzt, dass Ursula nur irgendwo noch ganz klein daneben steht und Posnanski vorne drauf.
Ich gestehe jetzt mal, ich kannte überhaupt keins Ihrer Bücher, Frau Posnanski. Aber neulich hat unsere Jugendbuchredakteurin Kim Kindermann Erebos 3 in unserem Frühprogramm rezensiert. Und da habe ich schon die Ohren gespitzt und angelegt. Und dann hat sie mir das Pfundbuch auf den Tisch gewuchtet. Diesmal, ich habe zu Hause angefangen und konnte nicht mehr aufhören, bis meine Frau sagte, jetzt komm endlich, du wolltest doch heute Abend kochen. Für alle, die wie ich auch keinen Schimmer hatten, was ist Erebos?
Ja, also Erebos ist ein Computerspiel, das sich jetzt innerhalb der letzten 15 Jahre auch technologisch weiterentwickelt hat. Im ersten Band wird es noch unter der Hand weitergegeben als Raubkopie auf DVDs. Mittlerweile installiert es sich gewissermaßen selbst auf den Computern, auf denen es gerne sein möchte und hat dann aber auch immer eine Agenda in der Realität, die sich erst im Lauf der Geschichte zeigt.
Und diese Erebos-Fantasy-Welt, die sieht dann aus wie so ein mittelalterliches Reich mit Elfen, Vampiren, Zwergen, mit Schwertern und Streitaxt, mit Trollen, Drachen und ja allerlei sonstigem dunklem Gelichter. Haben Sie sich da damals, als die Sache losging vor 15 Jahren, von derartigen Computerspielen inspirieren lassen oder eher so von Literatur, so Herr der Ringe und so?
Eine Mischung aus beidem, glaube ich. Ich habe also als Studentin auch ganz gerne Computerspiele gespielt. Da war damals gerade der erste Teil von Diablo draußen und den fand ich sehr, sehr spannend und toll. Da habe ich mir sicher das eine oder andere geliehen. Ich habe dann aber auch wirklich nicht mir die diversen Spiele angeschaut, weil ich ja nichts kopieren wollte, sondern mein eigenes Spiel entwickeln.
Haben Sie sich da beraten lassen von irgendwelchen Computer-Nerds?
Ich habe mich damals in die Computerforen hineingelesen, um zu schauen, was sind denn so die Faktoren, die diese wirklichen extremen Gamer dran halten. Also was sind diese Belohnungsmechanismen? Warum bleibt man dann wirklich bis 6 Uhr morgens am Computer sitzen, um eine Schlacht fertig zu schlagen?
Weil man dann so aufsteigt von Level zu Level und dann Punkte kriegt und dann irgendwie Rankings passieren. Ich meine, schon zweimal haben sie ihren englischen Helden Nick Dunmore auf diese gespenstische Abenteuerreise geschickt und jedes Mal hat er nur um Haaresbreite überlebt. Jetzt treffen ihn wieder, er denkt, dieser rat sich, aber dann flackert sein Computer, spinnt sein Smartphone, es ist wieder da. Im Roman fragt er sich selbst. Warum ist es denn zurück? Ja, Frau Pandansky, warum muss denn Nick wieder zum Dunkelelf Sarius mutieren?
Ha, das ist jetzt schwierig, ohne zu spoilern, aber es gibt wieder einen Grund, dass Erebos sich sozusagen aus den Festplatten wieder erhebt. Es gibt jemanden, der wieder ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, wie das ja auch schon in den ersten beiden Bänden war, und dazu eine Mischung aus Neulingen und Veteranen zusammensucht.
Und keiner weiß, was los ist eigentlich. Rätsel.
Weiß, was los ist.
Man wird selbst ganz kirre beim Lesen. Ich meine, wir dürfen wirklich natürlich nichts auflösen. Es sieht jedenfalls dramatisch, actionreich, noch brutaler als die ersten. Das hat Kim gesagt. Ich kenne ja die anderen noch nicht. Was mir aber richtig gut gefallen hat, Frau Pusnansky, ist so diese mythologische Spur, die sich durch das Ganze zieht. Also die griechischen Mythen mit ihrer permanenten, wie wundersamen Grausamkeit, Perseus schlägt der Medusas Schlangenhaupt ab, aus dem Kopf entfleucht der Pegasus. Die Namen, die kommen bei Ihnen vor, die Taten, und dann übertragen Sie es in unsere moderne Welt. Wie haben Sie das eigentlich selbst entwickelt, so diese mythologische Symbolik als Struktur?
Das ist aus dem Namen entstanden. Ich habe am Anfang, als ich den ersten Band geschrieben habe, mir überlegt, ich brauche einen Namen für dieses Computerspiel, und ich wollte irgendwas Düsteres, Dunkles, und habe mich dann durch die Mythologien gearbeitet und bin auf Erebos gestoßen, habe mir gedacht, das ist perfekt, der Gott der Dunkelheit, so heißt das Spiel. Und dann hatte ich natürlich damit die griechische Mythologie schon irgendwie in der Hinterhand, und es wäre ja schade gewesen, die nicht auch zu verwenden.
Das ist alles dann toll übertragen. Also Nick sieht dann die Schlange im Pub, World's End heißt er, als Tattoo auf dem Hinterkopf eines Football-Hooligans, und der düstere Bote im Erebusreich, achte auf die Zeichen. Das ist alles wunderbar aufgebaut, erzählt, geschrieben, aber bei allem Mystery-Gepränge verhandeln sie ja doch auch ein großes gesellschaftliches Thema. Die große Verführung plus die Gefahren der digitalen Welt, sage ich es mal jetzt pompös. Und das, was Sie beschreiben seit Erebus 1, das wird ja auch immer realer. Ne? Stichwort künstliche Intelligenz. Hat das jetzt beim Schreiben für Sie auch vermutlich sogar eine größere Rolle gespielt als noch vor 15 Jahren, als es noch gar nicht so hip war? Ich meine, wie die Maschinen immer besser werden, immer mehr können und uns immer mehr im Griff haben?
Ja, ganz definitiv. Auch die Tatsache, dass KI ja keinen moralischen Kompass hat. Und das wird auch in dem Buch, das war eigentlich so ein Kernthema, das mich interessiert hat, zu schauen, wenn man jetzt KI etwas entscheiden lässt oder eben nicht entscheiden lässt, da gibt's jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn jemand zu Schaden kommt. Oder es gibt auch quasi keine Bewertung, welcher Ausgang wäre der KI denn am liebsten, sondern die hat dazu einfach überhaupt keine Meinung und hilft daher auch niemandem wirklich. Und das fand ich sehr interessant, da ein bisschen durchzuexerzieren.
Ich meine, jetzt zur Gamescom habe ich ein paar Zahlen gelesen. Allein die Deutschen haben in diesem ersten Halbjahr 2025 4,6 Milliarden Euro für Computerspiele ausgegeben. 60% aller Erwachsenen, 90% aller Jugendlichen spielen welche. Ich selber bin ehrlich gesagt über Candy Crush nie rausgekommen. Aber Sie, Frau Pusnansky, Sie haben ja jetzt über die Jahre bestimmt zig Erebus-Lesereisen gemacht und kriegen vermutlich Tonnen von Post. Wie reagiert eigentlich denn Ihr junges Publikum auf diese ja doch so lebensbedrohliche Welt? Mein Erebus hackt ja alles, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist ja tatsächlich in den Büchern Fiktion, und ich glaube, das wird auch so wahrgenommen. Ich bin jetzt auch nicht per se eine Feindin von Computerspielen. Wie gesagt, ab und zu spiele ich selbst noch ein bisschen, aber halt nicht sehr viel. Also ich bin jetzt keine Gamerin in dem Sinn. Das ist ein Teil der Popkultur geworden. Das finde ich auch nicht schlimm. Schlimm finde ich es nur, wenn man sich davon manipulieren lässt oder wenn es einfach einen riesigen Teil des eigenen Lebens einnimmt.
Ja, aber was haben Sie so erlebt über die Jahre, wenn Sie da so gelesen haben vor jungen Leuten oder so? Sind die da drauf angesprungen? Also sozusagen auch auf, diese Gefahr, die da drin steckt in diesen ganzen Sachen?
Den Eindruck habe ich tatsächlich nicht so sehr. Aha. Ich habe viel in Schulen gelesen. Da haben die Lehrer immer gesagt, na, Frau Posnanski, Sie haben doch ein Buch gespielt, das sich gegen geschrieben, das sich gegen Computerspielsucht richtet. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe eigentlich ein Buch geschrieben, das sich mit Manipulation beschäftigt. Aber ja.
Ja, aber die Jugendlichen, die schnallen halt ja sowas. Ne? Ich meine, diese Nummer, Computerspiele machen süchtig, ist ja irgendwie eine olle Nummer, aber das interessiert die natürlich nicht. Ich meine, sind doch wohl mehr die Jungs, die auf ihre Bücher abfahren, oder?
Ich glaube, es ist gemischt, aber ich habe das große Glück, dass die Erebos-Reihe, dass das Bücher sind, die Jungs auch lesen, weil die ja grundsätzlich jetzt nicht so die Gruppe sind, die sehr häufig zum Buch greifen. Da sind die Mädchen viel leseaffiner, Zahlen. Das ist jetzt also,
Ich will jetzt nicht so pädagogisch rumreiten, aber mich würde doch interessieren, ob Sie auch von Eltern hören. Man könnte ja sagen, wenn man so einen Teenager zu Hause hat, der den Kopf nur vom Display hebt, wenn man ihm ein Pizzastück vor die Nase hält, lies mal Posnanski, Erebos, dann weißt du, was dir blüht. Oder ist das schon wieder zu albern pädagogisch?
Was ich höre, ist, dass mir schon manchmal Eltern schreiben, mein Sohn liest normalerweise nie, aber das Buch hat er verschlungen. Das finde ich natürlich großartig. Es ist ja auch so, dass Erebos, der erste Teil, ganz viel in Schulen gelesen wird, was ich auch toll finde.
Das wäre mal interessant, in so eine Runde einzusteigen. Wie gesagt, also kein Wort, wie Erebos 3 ausgeht. Ist aber von Anfang an schon ziemlich Armageddon-Sphäre, ne? End of the World, eigentlich kaum noch zu toppen. Oder doch in Band 4, nächste Runde?
Habe ich nicht vor.
Haben Sie
aber
nicht
ich hatte auch Band 2 und 3 nicht vor. Also ich bin da nicht verlässlich, was diese Aussagen angeht. Man kann mir da nicht vertrauen. Aber angedacht ist es überhaupt nicht.
Bist du bereit zu spielen? Du hast nur eine Chance. Erebos 3, der neue Roman von Ursula Posnanski. Jetzt im Löwe Verlag erschienen mit 448 Seiten für 22 Euro. Frau Posnanski, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt zu einem schönen Jubiläum. In diesen Tagen feiert der Berliner Aufbauverlag sein Bestehen vor genau 80 Jahren. Ein Haus mit bewegter deutscher Geschichte und ganz besonderer auch politischer Tradition. Wir gratulieren mit einem Porträt, in dem Ralf Gerstenberg an den Anfang erinnert und uns auch erzählt, wie es bis heute weiterging.
Nur 3 Monate nach Kriegsende wurde im Ostsektor Berlins ein neuer Verlag gegründet.
Von den in der kommunistischen Partei kulturpolitisch besonders engagierten Heinz Willmann und Klaus Gysi gemeinsam mit den Berliner Verlagsprofis Otto Schiele und Kurt Wilhelm.
Das Konzept des Verlages hatte der exilierte Dichter und spätere Kulturminister der DDR Johannes Erbecher aus Moskau mitgebracht. Und der Verlagsname Aufbau war natürlich Programm.
Es sollte den Aufbruch zeigen, also den Aufbruch in ein neues Deutschland mit dem Anspruch, dass sich die Geschichte nie wiederholt.
Sagt die jetzige Aufbauverlegerin Heide Kloth.
Von Anfang an war der Anspruch von Aufbau, dass es ein Verlag wird, der ein Ort der geistigen Erneuerung ist.
Folgerichtig fanden im neu gegründeten Aufbauverlag von den Nazis vertriebene Autoren wie Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Thomas und Heinrich Mann eine neue Heimat. Daneben publizierte man Klassiker wie Heinrich Heines Deutschland ein Wintermärchen. Zu den ersten großen Aufbauerfolgen zählten Theodor Pliviers Antikriegsepos Stalingrad und Anna Segers Das siebte Kreuz. Nach 1949 wurde der Aufbauverlag rasch zum wichtigsten Verlag der DDR, der neben ostdeutschen Gegenwartsautoren auch die Bücher von Marcel Proust, Ernest Hemingway und Jean-Paul Sartre herausbrachte.
Der Aufbauverlag entwickelte sich so ein bisschen wie zum Suhrkamp der DDR.
Sagt Gregor Gysi, Sohn des Verlagsgründers und späteren Leiters Klaus Gysi, in einem Film des Aufbauverlags.
Er sollte die Klassik veröffentlichen, das war ganz wichtig, damit die Leute wieder Goethe und Schiller und Lessing und Heine und viele andere lasen, natürlich auch jüdische Autoren.
In Zeiten, in denen im SED-Staat Optimismus verordnet und Kritik verpönt war, kämpfte man bei Aufbau nicht nur für unliebsame Publikationen. Mitte der 1950er Jahre wurde der Verlag gar zur Keimzelle des Widerstands. Aufbau-Cheflektor Wolfgang Harich, Verlagschef Walter Janka und ein paar Gleichgesinnte planten eine tiefgreifende Reform des Staatssozialismus. 1957 wurden sie wegen Bildung einer konspirativen staatsfeindlichen Gruppe in einem Schauprozess zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Naja, sie hatten natürlich so eine Art Plattform gebildet, um übrig loszuwerden, um sozusagen die Partei zu erneuern.
Neuer Verlagschef bei Aufbau wurde Klaus Gysi, der ein paar Jahre später als DDR-Kulturminister für die Zensur zuständig war, unter der er zuvor als Verleger gelitten hatte.
Klaus Gysi war ein angenehmer Mensch, der aber den Auftrag hatte, diesen großen Verlag im Grunde wieder auf Vordermann zu bringen.
Der ehemalige Lektor und Aufbaugeschäftsführer Gotthard Erler erinnert sich noch an die zermürbenden Diskussionen, die selbst bei renommierten Autorinnen und Autoren wie Christa Wolf, Volker Braun oder Christoph Hein mit den staatlichen Behörden zu führen waren, bevor ein Buch erscheinen durfte.
Wir hatten alle die Nase voll von den ständigen Drangsalierungen irgendwelcher ideologischer Art. Und die jungen Leute erst recht.
Ab 1988 erschienen im Aufbauverlag auch Bücher von Dichtern aus dem literarischen Untergrund. Außer der Reihe nannte sich die von Gerhard Wolf herausgegebene Edition.
Das war eine ganz klare Ansage und das Ministerium hat das dann geschluckt.
Nach der politischen Wende kämpfte Aufbau wie viele ehemalige DDR-Verlage unter marktwirtschaftlichen Verhältnissen ums Überleben. 1991 erwarb der Immobilieninvestor Bernd F. Lunkewitz den Verlag, der sich dank einiger Bestseller wie Die Päpstin und den Tagebüchern von Viktor Klemperer ökonomisch stabilisierte, 2008 aber dennoch Insolvenz anmelden musste. Neue Eigentümer wurden die Immobilienbesitzer Ingrid und Matthias Koch, die mit dem Aufbauhaus am Berliner Moritzplatz einen neuen Verlagssitz errichten ließen. Ein Glücksfall, meint Aufbauverlegerin Heide Kloth.
Durch die Familie Koch ist auch sichergestellt, dass Aufbau einer der wenigen noch vorhandenen großen unabhängigen Verlage in Deutschland ist.
Der Aufbauverlag, ihn gibt es jetzt seit 80 Jahren. Und dieses letzte Verlegerinnenwort von der Unabhängigkeit greifen wir später noch einmal auf.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit neuer Literatur aus Norwegen. Spät am Tag heißt der erste Roman, den es jetzt auch auf Deutsch gibt, von Kristin Wego. Sie ist Mitte 30, hat gleich mehrere Preise für ihr Debüt bekommen, ein Band mit Erzählungen. Jetzt also dieser Roman Erstling. Und unser Kritiker und Lesart-Kollege Carsten Huck ist im Studio. Hallo Carsten.
Hallo.
Es ist nun auch das erste Buch auf Deutsch, das es von Kristin Wego gibt. Man weiß nicht viel über sie. Springen wir einfach mitten rein. Wo sind wir? Wo ist es denn spät am Tag?
Wir sind irgendwo auf dem Land. Ich nehme an, in Norwegen. Wir sind an einer Art Bucht. Man sieht das Meer, man sieht aber auch Wald. Und es gibt ein weißes Haus, einen ehemaligen Gutshof. Es gibt eine Scheune und es gibt in der Nähe ein Dörfchen und ein Altenheim. Also es ist eine Idylle gewissermaßen, aber es ist jetzt nicht ganz abgeschieden vom Rest der Welt. Und in diesem Haus sitzt die Ich-Erzählerin Johanne, Ende 40, eine Frau, die ihren Computer aufklappt und anfängt zu schreiben.
Und was schreibt sie?
Ja, sie schreibt, wie sie in dieses Haus gekommen ist vor 20 Jahren und sie schreibt die Geschichte, die sich dort entwickelt hat, die sich dort abgespielt hat. Sie hat in der Stadt gelebt, sehr früh geheiratet, sehr früh geschieden, mit 27 erste Scheidung hinter sich gebracht, dann ein bisschen das wilde Leben in der Stadt genossen, für eine Zeitschrift gearbeitet und sie wollte dann einen Roman schreiben und hat einen Ort gesucht, an dem sie das tun kann und hat dieses weiße Haus auf dem Land gefunden und hat sich sofort in dieses Haus verliebt und hat gesagt, das ist der Ort, da will ich hin und ist aus der Stadt aufs Land gezogen. Im Haus unten wohnt Michael, ein Handwerker, Tischler, der das Haus vermietet. Und in der Scheune hat dessen getrennte Ehefrau noch ein Atelier, eine bildende Künstlerin, manisch könnte man sagen, obsessiv. Und die beiden haben eine ganz kleine gemeinsame Tochter. Also es ist gleich eine Konstellation, also eine Vierer- oder Dreiergeschichte, die da entstanden ist. Und Johanne sitzt jetzt eben 20 Jahre später alleine in diesem Haus und beschreibt das.
Also das heißt, die Geschichte, eine Erinnerung, wo soll ich beginnen? Ich beginne mit dem Sommer vor 20 Jahren, heißt es nach den ersten Seiten. Ich habe schon ein bisschen gespickt. Ich meine, wie verläuft denn dann diese Erinnerung?
In einem ganz ruhigen Ton. Und das ist das, was die Atmosphäre in diesem Buch so ausmacht und dieses Buch auch so stark macht. Johanne sitzt da, man muss sich das vorstellen, wie eine Art, gleiten in die Vergangenheit und durch die Vergangenheit. Und das ist so unterfüttert mit einem warmen Ton. Also sie spart nicht die Schwierigkeiten aus, die sich ergeben haben. Sie spart nicht das Unangenehme aus, die Spannungen, die sich, die dort auch waren. Aber es ist rückblickend doch nochmal das Leben rund machen. Denn es hat sich verändert in diesen 20 Jahren. Mhm. Sie und Michael sind ein Paar geworden. Die haben geheiratet. Die Beziehung zu dessen erster Frau hat sich auch verändert. Und dann hat sich natürlich nochmal die Beziehung zu eben diesem Michael verändert. Und das lässt sie alles Revue passieren in ganz enger Verbindung mit der Natur, die sie umgibt. Das ist ganz wichtig für dieses Buch. Es besteht aus sehr, sehr vielen Naturschilderungen, wie Gemälde eigentlich. Also wir gehen durch die Tageszeiten, wir gehen durch die Jahreszeiten und haben das Gefühl wirklich, ich sag jetzt mal, auf Urlaub zu sein und das alles auch nochmal in dieser Intensität zu erleben, in der es die Ich-Erzählerin erlebt.
Aber was entsteht hier als Text? Also Gemälde, also ganz viel Atmosphäre, eine Erinnerungsgeschichte. Man könnte ja denken, vielleicht wartet noch ein Drama, eine Tragödie vielleicht, aber weiß ich gar nicht, ob das
naja, kommt. Ich rede ja so ein bisschen drumherum. Ich will das ja jetzt nicht,
nicht so viel sagen,
ausdeuten. Ne? Also ich sage, das Leben hat sich verändert in diesen 20 Jahren und aus der Schönheit, die es vorher hatte, wurde dann auch eine gewisse, ja, man kann sagen Traurigkeit, ein Schmerz. Aber wie Johanne diese Veränderung beschreibt, das ist sehr schön, denn es ist auch für sie nochmal am Ende eigentlich ein sich versöhnen mit dem Lauf des Lebens. Also es ist ein Licht in der Dunkelheit, sind diese Erinnerungen und es geht um Einsamkeit auch und um Verlust und um Tod. Aber so wie sie damit eins geworden ist und so wie sie es jetzt annehmen kann, hat es was sehr, sehr Tröstliches. Und die Schönheit dieses Lebens, was sie dort geführt hat, bleibt erhalten.
In der skandinavischen Presse wird vor allem Christine Wegos Sprache gerühmt. Sie sei so poetisch wie präzise. Wie würdest du, Carsten, ihren Stil beschreiben? Wir lesen natürlich nur die Übersetzung, aber ich habe schon ein Wort im Kopf. Du hast gesagt, so ruhig entfaltet.
Ja, das ist wirklich so. Es ist eine ganz sinnliche, aber sehr ruhige Sprache. Und man gleitet damit. Also man hat die Zeit, sich auch all das, was sie beschreibt, vorzustellen. Und durch die Sprache und diesen ruhigen Ton schafft sie es wirklich, eine Nähe auch zum Leser herzustellen. Und das beruhigt, es ist schön, man kann sich mit der Geschichte, die stattgefunden hat, mit dieser Liebesgeschichte dort identifizieren und hat das Gefühl, getragen zu sein von der Sprache der Autorin.
Wie gesagt, es ist ein Debütroman und das erste Buch auf Deutsch von Christine Wegow. Bist du gespannt auf anderes? Hat sie dich überzeugt, so als in ihrer literarischen Stimmlichkeit?
Ich finde es sehr schön und es macht mich neugierig und ich hoffe, da kommt, also vielleicht auch die Erzählungen, die ja noch nicht übersetzt sind, also das Debüt ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, vielleicht kommen die noch, vielleicht findet man dort auch den gleichen Ton, aber das ist etwas, was diese Autorin ausmacht, wo ich denke, dieser Ton, das zu kriegen, diese Balance zwischen, also am Kitsch vorbei zu schreiben, trotzdem, aber was zu erzählen zu haben, ohne dass es aufdringlich ist, in der Schönheit und in der Sinnlichkeit, das fand ich besonders hier.
Danke. Carsten Huck über Spät am Tag, den Roman Erstling von Christine Wegow, jetzt auf Deutsch im Inselverlag, aus dem Norwegischen übersetzt von Henning Langendörfer. 144 Seiten kosten knapp 17 Euro. Mehr dazu wie immer online unter Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Marc Paulsen. Ich habe gelesen, wie gut, dass wir darüber geredet haben, von Julia Bernhardt, eine Graphic Novel. Die hat mich von Seite 1 reingesogen. Es geht im Kern für mich um nicht gelingende Kommunikation und diese auszuhalten. Es gab sprechende Toaster, Pflanzen, Tiere, genauso wie Menschen, Omas, Opa, Partner, Nicht-Partner. Und ich fand es sehr, sehr kurzweilig, vielseitig und musste es 2-3 Mal am Stück lesen.
Aus Hamburg kam in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker und den schönen Schluss spendiert Marc Paulsen mit seiner Empfehlung dieser Graphic Novel. Wie gut, dass wir darüber geredet haben, von Julia Bernhardt. Der Band ist im Avant Verlag erschienen, hat 96 Seiten und kostet 20 Euro. Wir hatten es in dieser Woche schon verschiedentlich hier in der Lesart von den sogenannten unabhängigen Verlagen. Dazu zählt man Häuser, die nicht in Konzernverbänden integriert sind. Und vorhin haben wir die Verlegerin des Aufbauverlags gehört, wie sie sich freut, dass ihr Haus noch zu den wenigen größeren Unabhängigen in Deutschland gehört, wie sie es formuliert hat. Und dann haben wir diese Woche auch auf die aktuelle Longlist des Deutschen Buchpreises geschaut, wo sich unter den 20 nominierten Bücher auch 6, 7 von kleineren Unabhängigen finden. Und speziell über deren Situation wird heute in Berlin diskutiert auf einer Veranstaltung über die, so der Titel, die Zukunft der unabhängigen Verlage. 13 davon sind vertreten, darunter auch der Berliner Wagenbach Verlag mit der Chefin Susanne Schüssler, und sie ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Schüssler.
Guten Tag.
Es wird Keynote-Adressen geben, haben wir schon gehört, kurze Ansprachen. Eine davon werden Sie halten. Was werden Sie denn sagen?
Naja, also wir müssen ja mal gucken, was die unabhängigen Verlage sind. Sie haben schon gesagt, es sind Verlage, die eben nicht zu Konzernen gehören, aber die können sehr unterschiedlich sein. Also heute Abend werden Verlage dabei sein, die aus einer Person bestehen, und wir als Verlag, die wir ja eigentlich sehr viel größer sind, wir sind 12 Personen, und das macht einen riesen Unterschied. Also wir sind ein Verlag, der vollkommen funktioniert wie auch ein ganz großer Konzernverlag im Grunde, aber eben unabhängig. Und diese Frage der Unabhängigkeit ist ja deswegen interessant, weil man denkt immer, naja, die unabhängigen Verlage, die haben es so schwer. Ich finde, wir Unabhängigen sind extrem privilegiert, weil wir eben keinen Konzern im Hintergrund haben, der nach einer Gewinnmarge fragt und der uns dazu zwingt, Bücher zu machen, mit denen wir vielleicht, wir wissen es ja vorher nie genau, vielleicht Erfolg haben werden. Also wir sind irrsinnig privilegiert und können Bücher aus Überzeugung machen und nicht, weil wir denken, dass wir damit vielleicht einen Erfolg haben werden.
Das ist doch schon mal ein schöner, positiver Sound, Frau Schüssler. Aber machen Sie uns doch trotzdem noch mal so diesen Abstand zu den Konzernplayern klar. Also gut, Sie nennen es ein Privileg. Ich muss nicht auf die Quote schauen, aber ich meine, Sie müssen auch Geld verdienen. Was ist denn für Sie der größte Unterschied in der Verlagsarbeit? Wenn man sozusagen hört, die Krise in der Branche, heißt es immer, ja, die Kleinen, denen geht's Geld aus. Die Leser gehen weg, die Bücher werden nicht mehr verkauft. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Das ist in der Tat richtig, dass die kleineren und vor allem die ganz kleinen Verlage, also dazu würde ich mich jetzt nicht zählen, wir sind ein Verlag, der eben davon eigentlich nicht so sehr betroffen ist, aber dass vor allem die ganz kleinen Verlage Vertriebsproblematiken haben. Also das heißt, dass sie in großen Teilen nicht wahrgenommen werden. Und das ist ein Problem. Wir haben ja im Buchhandel leider immer stärker das Phänomen, dass wir eine Konzentration haben. Das heißt, viele Buchhändler geben auf, beziehungsweise, und das ist auch ein großes strukturelles Problem, finden keine Nachfolger. Das heißt, wenn sie nicht mehr, gerade in mittleren, kleineren Städten, aber auch in großen Städten, Buchhändler finden, wenn sie alt werden, keine Nachfolger. Das hat verschiedene Gründe. Das hat den Grund, dass viele junge Leute nicht mehr Lust haben, sich 6 Tage in der Woche von morgens bis abends in den Laden zu stellen, die Verantwortung zu übernehmen. Es hat aber auch den Grund, den ökonomischen Grund, dass solche Nachfolgen nicht finanziert werden. Also, dass es sehr schwierig ist, solche Übergänge zu schaffen. Das ist zum Beispiel ein Desiderat. Also, wir haben viele Buchhandlungen, die in den Ketten aufgehen. Und die Ketten interessieren sich natürlich nicht für die Bücher von unabhängigen kleinen Verlagen. Die versuchen, große Mengen, wenige Titel in großen Mengen zu verkaufen. Und die unabhängigen Verlage, ob sie nun ganz klein oder größer sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben sehr beratungsintensive, sehr interessante Bücher haben, die aber nie in großen Mengen verkauft werden. Für die kleinen Verlage bedeutet das dann, dass die Auflagen noch kleiner werden und dass die Stückzahlen eben so sind, dass es fast nicht mehr finanzierbar ist. Es ist vor allem ein Vertriebsproblem.
Ich meine, es gibt jetzt auch aus Ihrem Haus, Frau Schüssler, ein Almanach zum 60-jährigen Bestehen des Wagenbach Verlags. Ich meine, auch ein tolles Jubiläum natürlich. Da führen Sie ein eindrucksvolles Beispiel an, nämlich eine Berechnung von Ihrer schönen Salto-Reihe, diese wunderbaren, roten, toll gestalteten Bücher. Ne? Vor 10 Jahren, schreiben Sie da, hätte so ein Buch mit einer Auflage von 4.000 Exemplaren zu einem Gewinn von 50 Cent geführt. Da habe ich mich schon gewundert. 50 Cent, so wenig. Aber erstmal was anderes, ne? Also pro Buch. Heute stünde bei einer Auflage von 3.000 ein Minus von 50%, obwohl der Ladenpreis um 6 Euro gestiegen sei, so im Durchschnitt. Und dann Ihr trockenes Fazit. Der kühle Kaufmann würde sagen, die Reihe einstellen. Machen Sie aber trotzdem nicht.
Ja, da gibt's natürlich jetzt noch ein paar Tricks. Also diese Rechnung ist einfach, um mal zu zeigen, dass die Materialkosten und die Herstellung extrem teurer geworden sind. Also das ist das Material, das sind natürlich die Preise, die die Druckereien aufrufen müssen, weil die Energiekosten gestiegen sind, die Frachten und. Also die Herstellung ist teurer geworden. Und wenn ich jetzt noch niedrigere Auflagen habe, dann habe ich zusätzlich noch einen höheren Stückpreis. Die Branche hat auf diese Problematik Gott sei Dank endlich mit Preiserhöhungen reagiert. Das heißt, wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind in der Branche, in der gesamten Branche, Umsatzeinbrüche, die irrsinnig hoch sind. Also wir haben unglaublich viele Leser verloren, deswegen haben wir niedrigere Auflagen. Wir haben große, große Einbrüche in den Verkäufen. Wir haben die Ladenpreise erhöht, sodass wir irgendwie mühsam die Umsätze gehalten haben. Also da ist ein bisschen Augenwischerei in der Branche. Ja, was tut man, wenn man so eine Reihe hat, die schlecht kalkuliert ist? Man refinanziert sie über eine andere oder, und jetzt kommt das Interessante an dieser Reihe Salto, über die Backlist. Wir haben dort eine Reihe, die Reihe ist über 30 Jahre alt. Da gibt es Titel, die von Anfang an bis heute lieferbar sind. Das sind Titel, abgesehen von Alan Bennett.
Das sind doch ein paar hundert. Haben Sie die?
Nein, so viel sind es nicht, oder, aber es sind über 200. Ja. Also es gibt, abgesehen von Alan Bennett mit der souveränen Leserin, der wochenlang auf der Bestsellerliste war, gibt es dort keinen Titel, den Sie auf der Bestsellerliste gefunden haben. Dennoch haben wir dort Auflagen insgesamt über die vielen Jahre hinweg, die sehr viel höher sind als Titel, die heute für ein paar Wochen auf der Bestsellerliste stehen. Das heißt, diese Backlist-Titel, die einmal finanziert sind, die finanzieren uns dann so eine Reihe und die finanzieren, und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen vielen Konzernverlagen und gerade auch unabhängigen Verlagen. Wir leben nicht von den kleinen, schnellen Bestsellern, die dann nach ein paar Wochen wieder weg sind, sondern wir leben vor allem von der sehr sorgfältigen Programmauswahl, die es uns gestattet, diese Titel in die Backlist zu nehmen.
Aber ein schönes Stichwort, Alan Bennett. Ich habe mich immer gefreut, dass erstens so ein wunderbarer Autor, dass er bei Ihnen ist, wo ich immer dachte, das ist toll für Wagenbach, dass Sie mal so einen richtigen Seller haben. Ja? Ich meine, wie wichtig ist das eigentlich? Ich meine, viele andere noch kleinere Häuser, die würden wahrscheinlich sich die Finger lecken, aber die können sich das wahrscheinlich dann auch wiederum nicht leisten. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, ne?
Ja, also die Kleinen müssen gucken, dass sie Autoren dann finden, wenn sie noch nicht so bekannt sind. Das ist ja unsere Stärke, dass wir einen guten Riecher haben, dass wir so Trüffelschweine sind, dass wir Autoren finden, lesen. Und dann ist es eben die Frage, können wir sie halten? Wir haben bisher Glück gehabt. Ich habe einmal eine Autorin verloren, deshalb fand ich sehr bitter, aber im Grunde dann nicht mehr. Weil ein Autor muss sich natürlich auch fragen, was habe ich in einem Konzernverlag und was habe ich in einem unabhängigen Verlag. In der Regel habe ich bei kleineren Verlagen eine sehr viel sorgfältiger Lektoratsarbeit, habe ich einen sehr viel besseren Programmplatz, also ich bin sichtbarer. Wenn ich ein Riesenprogramm habe, dann verschwinde ich dort irgendwie. Und dann kommt ein Faktor hinzu, den Autoren gemeinhin leider vergessen, kluge Autoren nicht. Wenn ich mal ein Buch habe, mit dem ich weniger erfolgreich bin, oder auch vielleicht zwei hintereinander,
dann fliege ich nicht gleich raus.
Sondern mein Verlag, der hat mich aus Überzeugung publiziert und nicht, weil er mit mir Geld verdienen will.
Nun wird es vermutlich heute Abend bei der Veranstaltung viele Forderungen geben, so an die Politik, die Gesetzgeber, die Förderinstitutionen, an die Öffentlichkeit. Was müsste denn Ihrer Meinung nach, Frau Schüssler, schnell passieren oder was könnte denn schnell passieren, damit sozusagen ja die Situation für die Kleineren besser wird?
Ja, wir haben da so ein bisschen einen Dissens, also meine Kollegen und ich. Viele verlangen eine strukturelle Verlagsförderung. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass wir uns nicht von der Politik oder von solchen Dingen abhängig machen sollten. Wir sind Wirtschaftsunternehmen. wie andere auch. Natürlich produzieren wir Kultur und halten uns immer gerne für was Besseres. Aber ich finde, wir sollten selbstständig bestehen können. Also ich möchte nur daran erinnern, dass wir in manchen Länderparlamenten jetzt dann im Osten wahrscheinlich Regierungen haben werden, die uns weniger gefallen. Möchte ich abhängig sein davon? Nein, ich möchte es nicht. Also das heißt, ich möchte gerne, dass wir Voraussetzungen haben, die uns das Arbeiten ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel der feste Ladenpreis, das haben wir. Wir haben eine reduzierte Mehrwertsteuer. Wir haben ein relativ gutes Urheberrecht. Dort ist, glaube ich, mit großer Sorgfalt darauf zu achten, dass es in Zukunft bestehen bleibt und nicht ausgehöhlt wird. Dann komme ich nochmal zurück zu den Vertriebsmöglichkeiten. Also es ist ein Problem mit dem Buchhandel. Also ich würde mir da mehr Unterstützung wünschen. Und das hat was mit dem Ausbluten der Innenstädte natürlich auch zu tun und so weiter. Also da immer mein Appell an die Leser, kauft bei den unabhängigen Buchhandlungen. Geht bitte nicht zu Amazon, kauft bei den unabhängigen Buchhandlungen.
Ein Appell von Susanne Schüssler vom Wagen und Bach Verlag. Die Zukunft der unabhängigen Verlage. Die Veranstaltung heute Abend in Berlin im Nikolaihaus um 18 Uhr geht's los. Alles Gute dafür Ihnen, Frau Schüssler. Und danke, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.